9 von 9. Herzlich willkommen heute zum ersten Mal live auf LinkedIn, glauben wir zumindest. Und auf YouTube, moin, lieber Lars, haben wir es endlich geschafft.
Hallo, guten Morgen. Wir glauben nicht nur, wir wissen es, dass wir live auf LinkedIn
wir
sind.
Wir wissen es, du siehst uns quasi.
Zumindest bei, also ich weiß nicht, wenn es keine Verschwörung gegen mich oder gegen uns ist, dann sehen es auch andere hoffentlich.
Um Gottes Willen, hoffentlich, ja. Ja, schönen guten Morgen, lieber Lars. Was hast du denn heute als Digitalthema oder die Digitalthemen der Woche aus Siegburg aus dem Keller?
Ich bin erstens nicht mehr im Keller und zweitens, ich hatte, als ich letzte Woche Dienstag unsere letztwöchige Episode hochgeladen hatte, kamen irgendwie ein paar Minuten später zwei Nachrichten rein, von denen ich gedacht habe, ach, das wäre gut für unsere Sendung gewesen, wo ich mir dann denke, hätten wir das nicht früher ankündigen können? Und da frage ich mich, ist es Medien und ist es den Regierungen völlig egal, was wir hier tun? Anscheinend. Sie halten sich nicht an irgendwelche Termine oder so. Unverschämt.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und um was geht's denn mal lieber, wenn du sagst Google?
Ja, also eine Sache ist die Kartellklage des US-Justizministeriums gegen Google, was letzte Woche einige Wellen geschlagen hat und was ja wohl, wenn man den Artikeln dazu glauben mag, für einige Jahre uns dann noch beschäftigen wird. Also es heißt, in der New York Times habe ich gelesen, dass diese eine der wichtigsten juristischen Auseinandersetzungen der letzten 30 Jahre oder seit 30 Jahren sein wird und dass es die Art und Weise verändern wird, wie wir das Internet nutzen. Also sehr, hängen ist sehr hoch. Und letztendlich geht es ja dabei darum, es geht um den Kern sozusagen von Google, nämlich die Internetsuche und dass da eben das US-Justizministerium seit einigen Monaten, glaube ich, eben diese Kartellklage vorbereitet und eben sagt, dass Google da seine Marktmacht illegal, unberechtigterweise ausnutzt, um eben diese Marktstellung, die Google hat, eben auch weiter zu zementieren und auszubauen. Du nutzt kein Google, oder, für deine Suche?
Ich nutze DuckDuckGo oder dann auch Quant. Das sind so meine zwei Optionen. Ich versuche, Google zu vermeiden und wirklich nur mal in Notfällen mal rüber zu gehen, das relativ selten passiert. Ich komme in den beiden anderen Suchmaschinen ganz gut hin.
Ah, okay. Also siehst du irgendwie eine Veränderung in der Qualität der Suche oder der Ergebnisse vielmehr?
Also ich finde eigentlich das, was ich finden will, glaube ich zumindest mal, weiß man ja nicht. Und ich muss sagen, bei Google geht mir halt unheimlich auf den Nerv, dass fast so viel Werbung gleich schon bei den ersten Suchergebnissen eingeblendet wird. Und ich habe da auch bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich da eben versuche, alternative Suchmaschinen entsprechend zu unterstützen. Und ich finde sowohl Quant wie auch DuckDuckGo eigentlich ganz, ganz gut. Mhm. Die sollen angeblich bei Bildern, Videos schlechter sein, angeblich. Aber habe ich noch nicht festgestellt, versuche ich auch nicht so viele Bilder und Videos, keine Ahnung.
Mhm. Ja, ich meine, dass Google eine Marktmacht hat und da ein Monopol hat, das wird wohl selbst Google selber nicht, dem wird wohl selbst Google selber nicht widersprechen. Also in den USA ist es wohl so, dass allgemein die Nutzung oder dass 82% der Nutzerinnen und Nutzer in den USA eben Google die Google-Suche nutzen und auf mobilen Geräten ist es wohl noch deutlicher, da sollen es wohl 94 oder knapp 95% sein. Also allein das zeigt ja schon, dass eben die Marktmacht durchaus da ist. Google selber sagt natürlich, dass es an dem guten Produkt liegt und sonst an nichts. Und aber was eben dem US-Justizministerium da eben bitter aufstößt, ist zum einen die Deals, die Google hat mit Geräteherstellern, mit Telekommunikationsunternehmen, auch mit anderen Unternehmen wie Browser zum Beispiel, also Mozilla zum Beispiel, also Browser-Anbieter, dass Google eben hier mit Bezahlungen oder mit Beteiligungen an dem Google-Umsatz eben dafür sorgt, dass Google zur Standard-Suchmaschine wird auf diesen Plattformen oder auf diesen Programmen. Also ich habe hier gelesen, dass Mozilla angeblich 500 Millionen US-Dollar pro Jahr bekommen soll von Google, dafür, dass eben Google die Standardsuchmaschine im Firefox-Browser ist und Apple soll wohl angeblich 8 bis 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr dafür erhalten, dass eben Google standardmäßig die Suche auf den iPhones und auf den Tablets ist. Also das ist schon ordentlich und gerade bei Mozilla, ich glaube 500 Millionen US-Dollar pro Jahr, das macht, glaube ich, einen sehr, sehr großen Batzen des Umsatzes von Mozilla aus. Und das zeigt auf jeden Fall, dass da irgendwas, ich weiß nicht, im Argen liegt, aber dass da es zeigt mir, dass da schon was zu tun ist. Die Frage, die ich mir halt stelle, und deswegen hatte ich dich auch gefragt, wie das eben mit deinem Suchverhalten ist, um ja eben, ich glaube, erfolgreich zu sein bei solchen Kartellklagen, muss es ja auch nicht nur darum gehen, eine Marktmacht oder ein Monopol Monopol festzustellen, sondern eben auch zu sagen, dass es die Konsumentinnen und Konsumenten schädigt. Und das frage ich mich halt, wie, ob sie das eben, ob das die Behörden in den USA eben dann ja, beweisen können oder nachweisen können, dass es eben wirklich ja, schädigend für die Nutzerinnen und Nutzer ist. Und da bin ich mir nicht so sicher. Also das wird sicher spannend sein zu beobachten und wo, wie das eben in den nächsten Jahren sich dann weiterentwickelt. Und vielleicht noch eine Sache, also was sind eben so mögliche Ergebnisse oder was sind Konsequenzen oder was will überhaupt, was wollen die Behörden, was dann eben passiert, um dafür zu sorgen, dass eben diese Marktmacht gebrochen wird. Und da gibt es jetzt, also noch ist das wohl in dieser Anklage oder in dieser Klageschrift noch nicht enthalten, ist wohl auch normal, dass es noch nicht enthalten wird, laut den Artikeln, die ich gelesen habe. Also Netzpolitiker zum Beispiel auch eine ganz gute Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Und mögliche Folgen könnten eben sein, eine Zerschlagung des Unternehmens. Das ist ja auch was bei anderen Unternehmen wie jetzt Facebook zum Beispiel oder auch Microsoft ja immer wieder zur Sprache kommt. Oder ja, die Auflösung bestimmter vertraglicher Vereinbarungen, die eben Google mit Unternehmen wie jetzt Apple, wie AT&T oder T-Mobile oder wie Mozilla eben hat. Also das könnten eben mögliche Ergebnisse sein. Und um das Ganze vielleicht noch ein letzter Punkt in einen größeren Rahmen zu setzen, es zeigt wohl auch so den allgemeinen Willen der Behörden, etwas gegen die diese Tech-Unternehmen, Google, Apple, Amazon und so weiter, Facebook natürlich auch, etwas eben gegen die zu unternehmen, um eben wirklich auch für mehr Wettbewerb und für mehr Markt eben zu sorgen, auch im Internet. Also ja, spannende Sache.
Ja, schauen wir mal, was passiert. Also ich habe sinnigerweise jetzt meinen Eltern und auch Freunden mal erklärt, wie sie auf dem iPhone eine andere Suchmaschine entsprechend einstellen. Also obwohl es hier jetzt iOS nicht das schwierigste System ist, man muss schon wissen, wo man es einstellt. Also das war wieder mal so ein Zeichen. Ja, wie stelle ich das ein? Geht doch gar nicht, als ich ihnen mal erklärt habe, was das ist. Und ich erinnere mich irgendwie vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen, ich glaube, wir haben es hier auch mal diskutiert, ich weiß nicht mehr, dass Apple vielleicht eine eigene Suchmaschine machen wolle, vielleicht DuckDuckGo kaufen könne, aber das ist alles natürlich jetzt Kaffeesatzleserei. Ich weiß nur, dass das Digital Leaders Fund beispielsweise, auch da wird gemutmaßt über die ganzen Konzerne, ob man sie zerbricht, Amazon in einen E-Commerce-Teil, in einen Cloud-Teil, schauen wir mal. Ja. Aber du musst doch eine Prognose wagen, ja? Also ohne kommst du mir hier nicht raus. Was wird passieren?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass ein zerschlagenes Unternehmen ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, gerade auch wenn man sich andere Fälle in der Vergangenheit eben angeguckt hat, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, und das ist ja bei Microsoft, soweit ich weiß, ja auch passiert, dass es Regelungen geben sollte und vielleicht auch geben wird, dass, um eben dafür zu sorgen, dass die Wahlmöglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer eben einfacher wird. Weil du hast ja gerade gesagt, dass es grundsätzlich geht natürlich, man kann eine andere Suchmaschine als Standard eben angeben auf Handys. Ich glaube, auf den Android-Handys müsste das ja auch gehen. Und das sagt Google ja auch, dass es ja grundsätzlich geht. Das ist halt einfach, Google ist halt einfach nur so toll, weil sie eben so ein tolles Produkt haben, dass sie mir so viel genutzt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das schon passieren wird, dass sich eben da bei den Auswahlmöglichkeiten etwas tut. Weil ich glaube, alleine Geldstrafen, was ja, glaube ich, in Europa recht häufig passiert gegen Google, jetzt kürzlich, glaube ich, auch, oder gegen andere Unternehmen, das tut denen halt nicht weh, die verdienen halt genug. Deswegen sind es alleine Geldstrafen, glaube ich, nicht, was sich ändern wird. Eine andere Sache vielleicht noch, also ich bin ja jetzt natürlich weder Jurist noch irgendwie tief im Wettbewerbsrecht drin, aber was ich noch interessant fand, auch im Hinblick auf Facebook, dass wohl eine Folge oder eine Konsequenz auch sein könnte, dass eben beim Wettbewerbsrecht was verändert wird, nämlich sogenannte, das nennt sich Ex-Ante-Regelungen. Das heißt, dass im Grunde ein staatliches Eingreifen möglich sein soll, bevor die Monopole entstehen. Also dass nicht erst im Nachhinein dann irgendwie Monopole aufgebrochen werden so können, sondern dass man sozusagen schon weit vorher eben Regelungen, auch gesetzliche Regelungen treffen kann, um eben die Monopolbildung zu verhindern. Und da habe ich mich eben so ein bisschen an die Diskussion rund um Facebook und Instagram erinnert und auch WhatsApp, dass man da ja jetzt auch sagt, hätte die US-Kartellbehörde damals doch mal gesagt, nee, Facebook, du darfst WhatsApp nicht kaufen und du darfst Instagram nicht kaufen, dann wäre Facebook jetzt wahrscheinlich auch nicht in der Situation, in der sie sind und eben wir alle nicht in der Situation, in der wir sind, dann hätten wir eben auch vielleicht auf eben dem Plattformmarkt oder dem Social-Media-Markt eben auch mehr Wettbewerb. Also ich glaube, das ist vor allen Dingen eine spannende Diskussion, wie wie eben das Wettbewerbsrecht eben im Grunde dem Internetzeitalter dann angepasst werden kann.
Na, ich bin mir da nicht so sicher, ob so viel anderes passiert wäre oder ob dann nicht Instagram oder WhatsApp woanders hingewandert wären zum anderen Kurs. Man weiß es nicht. Berühmte. Ja, mein Thema der Woche ist die Corona-Warn-App. Und, wir sagen schon wieder, will ich nicht mehr. Anlass ist eigentlich der Bericht oder die Artikel von Johnny Häusler von Spreeblick, der auch bei der Republika ja mit maßgeblich dabei ist. Und seine Familie war in Quarantäne, hatten also Corona, den COVID-19 entsprechend. Und er schildert so seine persönlichen Erfahrungen im Familienumfeld, wie man sich selbst verhalten soll, was man tun kann, so von den ganzen Dingen auf der einen Seite. Aber er geht halt auch auf das Thema Digitalisierung ein und deshalb habe ich das hier nochmal aufgegriffen. Und ich zitiere mal, laut Aussage einer Mitarbeiterin müssen auf dem Gesundheitsamt Berge von Papierlisten abgearbeitet werden. Es werden Faxe hin und her geschickt und Telefonnummern sind besetzt oder eben gerade nicht. Haha. Er führt es dann noch weiter aus, also er hat sehr, sehr schlechte Erfahrungen hier mit dem Berliner Gesundheitsamt gemacht. Man kann wohl 5 Tage oder länger einfach nicht durch zum Gesundheitsamt. Und er prangert, vielleicht zu Recht an, dass eigentlich der Sommer verschlafen wurde, dass man eigentlich verschlafen hat, die Dinge in den Gesundheitsämtern stärker zu digitalisieren, um eben jetzt auf eine doch durchaus absehbare höhere Zahl von Fällen entsprechend vorbereitet zu sein. Das ist also ein sehr, sehr beeindruckender Beitrag von Johnny. Wir werden ihn verlinken in den Shownotes. Mhm. Entsprechend zeigt aber auch noch ein Bild der Digitalisierung in der Verwaltung, in dem Fall in den Gesundheitsämtern, der das bedenklich macht.
Ja, zeigt vor allen Dingen, dass, ich meine, wir sagen, haben es ja immer wieder gesagt, in vielen Folgen hier bei 9 von 9, dass die träge eben sich die Verwaltung oder die Behörden eben ändern in Sachen Digitalisierung, dass da was zu tun ist. Es war nur nie, also natürlich gab es immer schon Auswirkungen, aber es war halt nie so wirklich, oder der Leidensdruck war nicht so hoch, muss man mal sagen. Und jetzt ist ja der Leidensdruck eben im wahren Sinne des Wortes sehr hoch und jetzt sieht man halt, was passiert. Und also gerade, was du gesagt hast, ist gerade, dass man das in den letzten Monaten eben da ja offensichtlich kaum etwas passiert ist, das finde ich schon sehr bedenklich, muss ich sagen.
Ja, und warum habe ich gesagt, Corona-Warn-App, wenn jetzt einige Fragen, jetzt spricht er über Digitalisierung. Johnny gibt hier auch einen Appell für die Corona-Warn-App ab. Also sein Sohn hat wohl über die App festgestellt, dass er potenziell eben infiziert ist. Ja, und er hat das als ein Beispiel genannt. Er hat also die App hat ihn gewarnt und er konnte dann entsprechend Maßnahmen treffen. Hätte er es nicht gehabt, wäre potenziell einige Tage noch unterwegs gewesen, hätte andere noch infizieren können. Das war ja eigentlich auch oder ist ja auch eigentlich das Ziel der Corona-Warn-App, dass genau solche Warnungen eben entsprechend kommen. Und hat in dem Fall funktioniert. Ich höre immer nur negative Beispiele, die Leute nutzen nicht, die Leute melden es nicht. Aber es gibt durchaus hier das eine oder andere auch positive Beispiel. Und Herr Söder redet ja vom zahnlosen Tiger-Corona-Warn-App und allenthalben kommen jetzt auch die Forderungen, dass man sie doch bitte aufbohren solle mit weiteren Funktionalitäten, vielleicht sogar hin Richtung einer Tracing-App, um eben hier das Werkzeug noch effizienter nutzen zu können.
Ja, vor allem die Nutzung ist halt nicht wirklich, also nach dem Peak am Anfang hat sich da nicht viel getan. Ne? Ich habe nämlich auch, ich hatte das für diese Woche auch mal einen Artikel gespeichert sozusagen als Thema in der FAZ, das ist jetzt mittlerweile 7 Tage her, aber da ist auch ein Artikel eben erschienen, IT-Forscher zweifeln am Sinn der Corona-App. Und da heißt es eben, dass mehr als 18 Millionen Menschen haben die deutsche Corona-Warn-App inzwischen heruntergeladen. Ich kann mich halt daran erinnern, dass am Anfang eben die Euphorie schon recht hoch war, weil es eben die Zahlen halt in kürzester Zeit nach oben gingen und die Leute das anscheinend sehr gut angenommen haben und sehr viele eben diese App heruntergeladen haben. Aber dann nach ein paar Wochen stockte es dann eben und da hat sich nicht wirklich viel getan. Und das Herunterladen alleine heißt ja noch nichts, sondern man muss es ja auch nutzen. Und es ist ja auch mittlerweile so, dass man es halt regelmäßig öffnen muss, um eben, dass sich das eben aktualisiert. Ich bekomme manchmal Pop-up-Nachrichten, dass ich das halt, dass ich sie öffnen soll, manchmal aber auch nicht. Ich habe jetzt erst heute Morgen, hat mich meine Frau gefragt, ob ich irgendwie schon mal eine Risikobegegnung hatte und habe mir dann gedacht, ach ja, stimmt ja, ich guck mal. Und da stand dann eben das letzte Mal aktualisiert vor drei Tagen, glaube ich. Also hatte ich offensichtlich drei Tage lang die App nicht aufgemacht, bin aber auch nicht informiert worden, dass ich sie nicht offen hatte. Also auch da ist anscheinend noch ein bisschen was zu tun. Also gerade in der Kommunikation und um eben wirklich dafür zu sorgen, dass eben mehr Leute sie runterladen und eben auch regelmäßig öffnen, regelmäßig nutzen. Und da frage ich mich halt auch, was braucht es, damit die Leute das machen?
Ja, vielleicht braucht es jetzt die Situation, wie wir sie jetzt haben. Ne? Also die sehr, sehr stark ansteigenden Zahlen entsprechend, dass wieder die Sensibilität etwas steigt. Die App ist ja jetzt funktional ein bisschen aufgebohrt worden. Mhm. FAZ hat berichtet, ich habe den Bericht von Alisa Hegemann von der Zeit vor mir. Drosten hat, glaube ich, gesagt, man soll es als ein Kontakttagebuch nutzen. Andere fordern, dass wirklich im Tracing entsprechend gespeichert wird, zumindest mal 21 Tage lang. Die Bewegungsdaten auch entsprechend gespeichert werden. Sind wir natürlich wieder bei der alten leidigen Diskussion Datenschutz, und da war ja Helge Braun-Stolz die beste App überhaupt, die am besten die Daten entsprechend hier schützt, und auf der anderen Seite dann eben eine Effizienz in der Kontaktverfolgung. Und Kontaktverfolgung ist ja gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ich bin gespannt, was passieren wird, aber es zeigt mal wieder sehr, sehr schön, wie wir da eben in einem Zwiespalt sind. Zwischen Nutzen und Datenschutz auf der anderen Seite. Ich habe da auch keine klare Meinung. In der jetzigen Situation würde ich fast sagen, ist mir dann eben das Thema Nutzen wichtiger. Aber das ist natürlich nicht so einfach alles. Ne?
Ja, absolut. Aber um vielleicht nochmal am Ende ein bisschen einen Ausblick zu geben, das Thema Corona-Warn-App und auch Behörden-Digitalisierung ist ja auch ein gutes Stichwort für etwas, was in einer Stunde und 53 Minuten live geht. Live-Studio diese Woche, da geht es ja eben genau darum, um die Behörden und wie die Digitalisierung sich eben so entwickelt hat.
Also danke für die Überleitung, aber ich wollte noch etwas loswerden. Okay. Ich grätsche dir noch rein. Ich möchte natürlich auch noch auf einen weiteren Artikel, den wir in die Shownotes verlinken werden, hinweisen. Das haben der Thomas Ramge und der Viktor Meyer-Schönberger geschrieben. Die haben auch gerade ein Buch rausgebracht. Und die schreiben in der Wiener Zeitung und im Kommentar, wer kontrolliert denn eigentlich die ganze Sache? Wer kontrolliert denn die Daten? Ja. Also ohne Google sind wir wieder dabei, und ohne Apple nutzt die ganze Warn-App nichts. Ne? Also sie haben dort eben die Macht entsprechend über die Daten. Auch das packen wir mit in die Shownotes, und sie gehen generell mit dem Thema um Datenmacht der großen Konzerne und wie muss Europa reagieren. Lesenswerter Beitrag, lesenswertes Buch entsprechend auch wieder. Ja, und dann danke für die Vorlage. Ja, ich bin heute wirklich beim Thema digitale Verwaltung, E-Government dabei. Um 11 Uhr kommt Lena-Sophie Müller von der Initiative D21 in das IBM Live-Studio Magazin, und wir werden uns den E-Government Monitor entsprechend gemeinsam anschauen und ein bisschen auf einige knackige Statements von Think Summit letzte Woche zurückblicken.
Ja, und ich habe schon in der Vorbereitung habe ich ein bisschen was gelernt, was man eben so für Anträge stellen kann bei Behörden digital, was ich noch nicht wusste. Also ich bin gespannt, was ich noch alles erfahren werde.
Ja, wir werden dann langsam wieder in die Vorbereitung gehen für das nächste Sendung. Es scheint ja diesmal alles hier geklappt zu haben. Wir danken uns bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, möchte aber nicht vermeiden oder nicht, muss unbedingt auf den Kondor hinweisen, denn wir haben einen Studiogast. Weißt du wen?
Sag es mir, wer wird kommen?
Mein Kollege Peter Kollenbusch in seiner Funktion als Arbeitsgastleiter Digital Office von Bitkom. Er ist auch nicht der Emma, aber er ist dort eben auch der Arbeitsgastleiter. Und wir werden über diesen Digital Office Index von Bitkom entsprechend sprechen. Passt ja fast auch schon wieder hinzu. Geht nicht nur um Verwaltung, sondern geht darüber hinaus. Aber ich freue mich, dass wir dann auch wieder einen externen Experten mit haben, und dass die Leute nicht nur uns ertragen müssen.
Super. Und der Bitkom ist ja auch ein gern gesehene Quelle oder gern genutzte Quelle von uns, wenn es eben darum geht, aktuelle Studien oder Umfragen und so weiter dann eben hier zu besprechen. Also insofern, ich freue mich drauf.
Ja, die feuern ja auch einiges raus dieser Tage. Ja, ja, lieben Dank, lieber Lars. Wir hören uns später. Ich würde mich freuen, wenn wir euch kommende Woche wieder hören, sehen. Oder auch heute um 11 Uhr wäre mir ein besonderer innerer Genuss. Und jetzt schauen wir mal, dass der Jingle auch nochmal läuft. Ciao und bis kommende Woche oder am 11 Uhr.